Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem Thema Chatbots und ich freue mich sehr, Frederik Schröder, CEO bei Moin.ai am Start zu haben. Hallo Frederik.
Moin Marc, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Sehr gerne. Fangen wir doch mal gleich provokativ an. Wer bietet das bessere Serviceerlebnis, ein KI-basierter Bot oder ein Service-Team?
Die Antwort ist immer beides. Es gibt Stärken des Chatbots, zum Beispiel die 24/7-Verfügbarkeit und auch Stärken der menschlichen Support-Teams und Ansprechpartner, die natürlich eine viel bessere individuelle Beratung anbieten können. Und deswegen geht es halt darum, die beiden Stärken, sowohl die der Maschine als auch des Menschen, so einzusetzen, dass insgesamt für den Nutzer, und ich glaube, das ist immer das Wichtige, und für den potenziellen bestehenden Kunden das beste Erlebnis daraus resultiert. Und deswegen gibt es da keine Schwarz-Weiß-Antwort, sondern eben die Antwort beides.
Sehr diplomatisch und ich hoffe, dass wir heute im Laufe des Gesprächs vielleicht eben auch so ein bisschen rausarbeiten können, wo macht es denn Sinn und wo macht es eben nicht so Sinn, einen Chatbot einzusetzen. Ja. Vielleicht nochmal, bevor wir so in Detailfragen reingehen, kurz erklärt, wie funktioniert so ein KI-basierter Bot?
Ja, genau. Also man kann sich im Grunde genommen vorstellen, das ganze Chatbot-Thema kann in drei verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Die erste Kategorie ist Live-Chat. Das bedeutet, ich bin auf einer Webseite und ich schreibe sozusagen mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die dann auf der anderen Seite sitzt und mir sozusagen direkt eine Response gibt. Dann gibt es halt geführte Dialogsysteme. Das heißt, ich bin auch in so einem Chat Dialog mit drin und ich habe dann eine Multiple-Choice-Auswahl und klicke mich dann durch den Dialog durch, was für manche Anwendungsfälle auch sinnvoll ist. Und jetzt die Definition von KI-Chatbot bedeutet, dass ein Nutzer wie im Live-Chat per Freitext seine Frage stellt und auf der anderen Seite ist im ersten Schritt aber jetzt kein Mensch, sondern eben die KI, die basierend auf natürlicher Sprachverarbeitung versteht, was meint denn der Kunde mit dem, was er geschrieben hat. Zum Beispiel fragt jemand, ich hätte gerne ein Angebot oder wer ist der passende Ansprechpartner und jetzt versteht sozusagen die KI, was damit gemeint ist und spielt dann die richtige Antwort aus. Und so funktioniert im Endeffekt ein KI-Chatbot, dass er diese Fragen versteht, automatisiert beantwortet und damit dem Nutzer dann eben zu jeder Zeit auch abends und am Wochenende hilft. Und die KI des Ganzen ist vor allem dieses natürliche Sprachverständnis, dass ich das verstehen kann, auch wenn es umgangssprachlich ist, wenn dort manche Leute auch ihre halbe Lebensgeschichte in so einen Chatbot rein erzählen und du trotzdem sozusagen mit der richtigen Antwort dann bedient wirst und natürlich bei unserer Lösung, die lernt dazu durch das Feedback der Nutzer und kann somit immer besser die Fragen der potenziellen bestehenden Kunden verstehen und da ist dann eben Machine Learning im Einsatz, wo der Chatbot entsprechend basierend auf dem Nutzerfeedback dazu lernt und immer intelligenter wird.
Aber also ist es eigentlich schon noch eher auf der Machine Learning Ebene als auf der KI Ebene, oder? Oder ist das schon wirklich KI, weil er auch über das reine Lernen hinaus dann irgendwie Vorschläge macht oder ähnliches?
Genau, also das Intelligente daran ist wirklich, dass dieser Chatbot unabhängig davon, ob jetzt irgendwie ein Mensch, das nochmal anfasst, basierend auf dem Feedback dazulernt und eigenständig diese Themen nachschärft. Man kann sich das vorstellen wie so Art Wolken und der bearbeitet sozusagen automatisch diese Wolken, dadurch wird das Sprachverständnis besser und das ist eben schon eine Form von Intelligenz, dass ich sozusagen eigenständig als KI dieses Nachschärfen automatisch machen kann. Und zusätzlich, du sprichst es an, generiert der Chatbot auch Vorschläge für neue Themen und erstellt dann sozusagen basierend auf dem Input, den er nicht verstanden hat, wie so eine Art Cluster und das wird dann auch wieder angezeigt und das sind halt so die beiden Features, wir nennen das eine Reassuring, dieses intelligente Rückfragen und das andere Dreaming, diese Vorschläge für neue Themen und das macht dann eben das wirklich Intelligente daran aus.
Ja, spannend und gut erklärt, also ich habe es verstanden. Was sind die größten Vorteile eines Chatbots aus deiner Erfahrung?
Also im B2B-Bereich ist es insbesondere die Lead-Generierung, dass ich mit einem Chatbot einfach rund um die Uhr für meine Website-BesucherInnen ansprechbar bin und jederzeit der Chatbot die Nutzer sozusagen vorqualifizieren kann, nachdem er ihnen geholfen hat und ich darüber dann qualifizierte Anfragen bekomme und einfach diese Kontaktaufnahme viel unkomplizierter ist. Wir hatten es auch im Vorgespräch, viele Unternehmen machen immer noch Lead-Generierung übers Impressum, wo ich dann im Endeffekt im Impressum nach einem Ansprechpartner suchen muss und die passende E-Mail-Adresse rausfinde. und so ein Chatbot ist einfach präsent auf einem Kanal, den ich kenne, wie ich es auch gewohnt bin, in WhatsApp privat zu kommunizieren oder über Microsoft Teams im kollegialen Umfeld zu kommunizieren. So kann ich dann sozusagen einfach direkt in den Chatbot meine Frage reinstellen. Der Chatbot führt dann sozusagen als digitaler Assistent dieses automatisierte Gespräch und kann mich dann eben als potenzieller Kunde vorqualifizieren. Und das ist so dieser größte direkte Vorteil, den ich ab dem Moment habe, wo ich den Chatbot auf die Webseite online nehme. Und der andere Bereich ist natürlich das Klassische, an das ich denke, die Serviceentlastung, dass der Chatbot die wiederkehrenden Fragen automatisiert und ich dann meine Mitarbeiter für wirklich gewinnbringenden Service einsetzen kann und eben nicht die ganze Zeit per Copy-Paste die gleichen Fragen beantworten müssen.
Ja, ich denke da bei Maschinenbauern und so weiter, denke ich auch an den globalen Aspekt, weil viele dann in mehreren Zeitzonen auch unterwegs sind. Da kommt dieses 24/7 natürlich, ja, kann dann ein guter Vorteil sein, weil man erlebt es leider bei Industrieunternehmen immer noch häufig, dass, sag ich mal, Freitagmittag um 16 Uhr der Service dann zumacht oder abends eben Wochenende gar nicht verfügbar ist, außer wenn man wirklich für Notfall-Hotline oder so zahlt extra. Und Lead-Generierung fand ich jetzt interessant. Ich würde es vielleicht eher irgendwie so Guidance auf der Website oder so nennen, weil unter Lead-Generierung, ja, würden jetzt viele wahrscheinlich eher verstehen, okay, ich mache jetzt hier meine, keine Ahnung, White-Paper-Kampagne und generiere hier irgendwelche Kontaktdaten. Die Kontaktdaten sind ja vielleicht gar nicht so das Entscheidende im ersten Moment, sondern dass man den Leuten hilft, wirklich ihr Problem zu lösen und sie an die richtige Stelle in der Website zu bringen. Ne? Das kann ja auch sein, dass jemand einfach nur eine Info sucht oder sowas, ne? Erstmal.
Ja. Auf jeden Fall, also so ein Chatbot hat natürlich super viele weiche Vorteile. Ich denke auch, das, was du gerade angesprochen hast mit der User Experience, ist super wichtig, dass man den Nutzer an die Hand nehmen kann, dass man ihm sozusagen immer zum passenden Inhalt bringt, zum passenden Tool bringt und man darüber einfach so diese Gesamtexperience aufwertet. Aber im Endeffekt geht es auch gerade in so einem Business Case darum, was kommt im Endeffekt dabei raus. Und deswegen
Klar. Die User Experience. Um ROI zu berechnen oder so, ja, genau. Ist einfacher natürlich mit Lead zu Richtig. Argumentieren. Ja.
Dort ist es mir im ersten Schritt halt nicht möglich, das so zu greifen. Das ist aber natürlich später tatsächlich der Vorteil, der für viele mit am entscheidendsten ist, dass sie einfach merken, dass die Gesamtexperience nachhaltig besser wird, dass ich diese Insights gewinne, wirklich verstehe, was interessiert denn eigentlich meine Nutzer. Aber es ist eben von Anfang an immer auch klar das Ziel definiert, dass ich aus meinen bestehenden Website-Besuchern einfach mehr qualifizierte Anfragen generiere, weil ich verliere super viele, die auf die Startseite kommen, die sich nicht zurechtfinden und habe deshalb eine sehr hohe Absprungrate. Empfehle ich auch jedem, der zuhört, das einmal zu checken und einmal wirklich im Detail nach den Werten zu schauen, weil so viele Leute verlassen frustriert die Webseite, weil sie nicht das finden, was sie brauchen. Und dieser Chatbot ermöglicht mir dann sozusagen den Zugang, er bringt mich in so einen Dialog rein und wenn dann der Chatbot mir geholfen hat, ist es im nächsten Schritt dann möglich, auch diesen Lead entsprechend zu generieren und eine Vorqualifizierung von E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter zu machen, was dann wiederum direkt auch ins CRM, HubSpot, Salesforce oder SAP übermittelt werden kann, um das entsprechend ins Sales-Team zu übergeben. Und deswegen ist das häufig im B2B-Bereich tatsächlich der Case, der ein sehr, sehr guter Einstiegscase ist und wo ich eben direkt auch weiß, was bei rauskommt.
Ich glaube, einen wichtigen Punkt hast du ja auch noch genannt, der vielleicht auch ja, ein bisschen schwerer zu verkaufen ist, aber den ich extrem wertvoll finde, sind halt auch die Insights, die du gewinnst, ja, weil angefangen von der User Experience, dass du immerhin, selbst wenn deine Bounce Rate bisher hoch ist, du lernst zumindest immerhin, warum die Leute vielleicht frustriert sind und dann kannst du es vielleicht auch ändern. Ne? Richtig. Und das andere, was wir halt auch immer empfehlen, für sehr gute, wir müssen ja heutzutage sehr kundenzentrierte, relevante Inhalte generieren, ne, für Inbound Marketing. Und da kann Chatbot Gold wert sein. Warum? Weil der sagt dir im Prinzip, was deine Kunden interessiert. Ja, das kannst du ja super easy sammeln. Was sind denn die meistgestellten Fragen da drin und so weiter? Und dann kannst du SEO-optimiert, Search-Intent-optimiert deine Blogs raushauen, ja, und sagen, wenn die immer fragen, wie warte ich denn meine Kreiselpumpe, dann machst du halt einen Blog und sagst so 10 Tipps, wie du deine Kreiselpumpe wartest. Jetzt sehr einfach gesagt, ne? Aber das funktioniert eigentlich sehr gut auch.
Ja, und das Spannende ist, alle relaunchen die ganze Zeit ihre Website. Also wirklich jedes zweite Gespräch, was ich im B2B-Bereich führe, ist, ja, wir machen erstmal so einen Website-Relaunch. Und nicht so, ja, okay, dann mach dein Website-Relaunch, aber was ist denn genau die Optimierung? Woher leitest du denn die Verbesserungen ab? Und warum öffnest du nicht erstmal so einen Kanal hinsichtlich deiner Website-BesucherInnen und findest raus, was dich wirklich interessiert? Und mit diesen Insights lässt sich dann so ein Relaunch natürlich viel, viel besser vornehmen, weil ich genau weiß, das sind die Themen, das sind die Punkte, und dann kann ich auch die entsprechende Navigation so anpassen, dass natürlich ein Chatbot mir immer noch helfen kann, aber der nicht mehr, sage ich mal, der Notfallkontakt ist, der mir irgendwie hilft, mich auf der Webseite zurechtzufinden. Und deswegen ist das halt häufig ein Thema, was im ersten Schritt gar nicht so gesehen wird, aber im Nachgang dann tatsächlich für viele sehr spannend ist, weil sie dann eben immer sehen, okay, das sind jetzt wieder Vorschläge vom Chatbot. Das waren jetzt wirklich die relevantesten Themen aus den letzten 30 Tagen. Und ich sehe natürlich auch saisonal, was Peaks sind, was sind jetzt die Besonderheiten. Und dafür ist eben so ein Chatbot dann mega relevant. Und ein weiterführender Gedanke dazu noch, wenn ich eben im B2B-Kontext auch mit B2C-Anfragen zu tun habe, was häufig vorkommt, kann natürlich auch ein Chatbot dann eingesetzt werden, um diesen Website-Traffic, den ich eigentlich gar nicht konvertieren möchte, dann abzufrühstücken, indem dieser Chatbot gerade bei den Kunden, die jetzt nicht meine primäre Zielgruppe sind, schon diese Hilfestellung zu geben und dass dann eben nicht meine wertvollen Mitarbeiterarbeitszeit damit verschwendet wird, mit den Leuten zu sprechen, die im Endeffekt kein Kunde werden könnten. Und genau das vielleicht auch nochmal so als ergänzender Gedanke dazu.
Jetzt kommt es natürlich eher so aus dem B2C-Bereich und setzt sich im B2B-Bereich jetzt erst langsamer durch. Kann denn ein Chatbot überhaupt so mit komplexen, erklärungsbedürftigen Produkten umgehen?
Also man muss ganz klar sagen, die Technologie und auch Chatbots, die haben ihre Grenzen und das ist jetzt nicht mein Allheilmittel. Und sobald das Ganze komplexer wird und sehr individuell wird, ist ein Chatbot auch nicht die richtige Lösung. Aber der Chatbot kann bis zu einem gewissen Grad den Nutzer an die Hand nehmen, wie du es auch vorher schon gesagt hast, als Navigator an der Seite stehen, die wichtigsten einfachen Fragen direkt beantworten und dann zum richtigen Ansprechpartner routen und das auf eine Art und Weise, wo ich danach nicht 17 E-Mails hin und her schreiben muss und dann die Gesamtendlösung des Problems sich über mehrere Wochen zieht, sondern ich habe dann eben über so ein Chatbot die Möglichkeit, dass so diese einfachen Grundfragen schon mal beantwortet sind und ich dann vorqualifiziert das Ganze an den richtigen Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin weiterleiten kann. Und das ist im Endeffekt so der Value. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, nein, ein Chatbot kann nicht alles lösen und er hat seine Grenzen, aber es ist eben dann gerade zur Vorqualifizierung und zum Routing häufig ein krasser Vorteil.
Ja, sehe ich auch so und ich glaube, es ist grundsätzlich ja, einer der größten Treiber ja aktuell im Marketing oder ja in der ganzen Kommunikationswelt, diese Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Richtig. Wird uns, glaube ich, nicht nur bei Chatbots, sondern auch in vielen anderen Bereichen bestellt. Content Creation, wir nutzen auch teilweise dann schon ja, AI-basierte Content Creation Tools oder sowas und das wird sicher die Zukunft sein, dass man hier die Rollenverteilung findet, wo hat der Mensch seine einzigartigen Fähigkeiten, was die KI eben noch nicht leisten kann und wo kann einem die KI eben auch sinnvolle Arbeitstätigkeiten abnehmen, ne?
Genau, das war eben auch meine Antwort so auf deine erste Frage, dass halt beides relevant ist und deswegen beides notwendig ist für die beste Experience.
Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wann ist es denn besser, auf echte Personen zu setzen oder wie funktioniert das Zusammenspiel, wenn du jetzt vielleicht an ein B2B-Beispiel denkst, was ihr schon umgesetzt habt, dass man sich das vielleicht mal bildlicher vorstellen kann?
Ja, also die zwei typischen Anwendungsfälle sind im Endeffekt im Service so Reklamationen und technische Probleme. Hier, wie gesagt, kann der Chatbot vorqualifizieren, die richtigen Daten erfragen, die richtige Problemstellung erfragen, die Informationen erfassen und das dann weiterleiten, damit einfach mein Problem schneller gelöst werden kann oder sich meine Reklamation schneller erledigt. Und der typische Case im Sales und Marketing ist halt gerade zur Vorqualifizierung, dass eben ein Chatbot jetzt nicht das perfekte Sales-Gespräch führen kann. Er kann natürlich erst Informationen und so weiter bieten, aber wenn ich jetzt wirklich in einem höheren Detailgrad mein Produkt, meine Lösung oder meine Software erklären möchte, dann ist es natürlich notwendig, dass dort ein Mensch mit mir spricht. Und das ist halt wichtig, wie dieser Handover passiert, dass der Nutzer, der jetzt eine Frage hat, direkt seine erste Antwort bekommt, aber dann eben so ein smooth Transition möglich ist in Richtung Service für die Reklamation zum Beispiel oder in Richtung Sales für das konkrete Kundenanliegen. Und das sind eben so meistens die Use Cases. Das heißt, wenn halt alle Fragen sehr individuell sind, wenn ich nicht gleiche wiederkehrende Fragen identifizieren kann und das Ganze eine gewisse emotionale Aufladung hat. Das heißt, wenn jemand wirklich jetzt sehr sauer ist, dann sollte ich jetzt nicht mit einem Chatbot im ersten Schritt sozusagen arbeiten, sondern dann macht es eben Sinn, direkt auch eine Hotline anzubieten oder per E-Mail dann den Kontakt zu ermöglichen, weil da kann natürlich ein Chatbot dann auch nicht weiterhelfen.
Das ist jetzt schade für alle Service-Mitarbeiter, weil die hatten gehofft wahrscheinlich, dass gerade die wütenden Kunden sie an den Chatbot abgeben können. Aber und aus Kundensicht, ganz ehrlich, wer möchte denn bei einer Hotline anrufen? Also ich glaube, jeder Chatbot ist besser als eine Hotline. Aber
Das stimmt.
Da hat man ja nur grausame Erfahrungen. Also wenn man an die Telefonanbieter und so weiter denkt, es ist ja ein absolutes Grusel, ne, was da.
Genau, das ist halt das Ding, dass viele einfach super frustriert dann in der Warteschleife hängen und das dauert dann alles mega lang. Und deswegen ist halt immer ein Thema von Erreichbarkeit. Und ich glaube, gerade auch wenn ich emotional aufgeladen bin, ist halt diese Kontaktvermeidungsstrategie, dass ich halt niemanden zu sprechen bekomme, das Schlimmste. Und deswegen kann es mir helfen, wenn der Chatbot mir hilft, an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet zu werden. Aber das muss halt gewährleistet werden, dass das Ganze halt auch wirklich Mehrwert stiftet und Inhalte so konzipiert sind und das Routing so ist, dass es halt auch wirklich dann schneller geht, sonst bringt auch ein Chatbot nichts.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das heißt aber auch, dass der Service trotzdem agiler und schneller werden muss. Oder wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, der Chatbot würde beispielsweise herausfinden, okay, der Junge hier hat tatsächlich einen Kaufintent, dann müsste das ja im Prinzip bei einem entsprechend zuständigen Sales-Mitarbeiter aufpingen und der müsste sich eigentlich in der nächsten halben Stunde, sag ich mal, bei dem melden oder am besten sogar direkt live, wenn er online ist, weil sonst ja bringt einem die Geschwindigkeit vom Bot nichts, wenn dann die Aktion nicht kommt, oder?
Genau, da gibt es eine bestimmte Abstufung, sage ich jetzt mal. Im ersten Schritt ist es so, dass der Nutzer erstmal happy ist, dass er irgendwie weiß, was passiert und ihm hilft häufig auch schon ein Feedback, hey, dein Anliegen wurde aufgenommen, es wird sich jetzt darum gekümmert und du bekommst innerhalb der nächsten 24, 48 Stunden eine Antwort. Dann habe ich
schon mal Klarheit. Ja, wenn man ihm Zeitrahmen gibt sozusagen. Ja.
Genau, und weiß, wie es weitergeht und deswegen ist halt so, du schaffst halt den richtigen Rahmen und dann hast du eine klare Erwartungshaltung, das hilft schon häufig. Dann gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, generell die Mindset sowohl im Service als auch im Sales anzupassen und auch zu bestimmten Uhrzeiten es einem Sales-Mitarbeiter oder einem Service-Mitarbeiter zu ermöglichen, direkt in den Chatbot mit einzugreifen. Also wovon wir jetzt gesprochen haben, ist so der klassische E-Mail-Handover, dass das Ganze dann per E-Mail weitergeleitet wird. Man kann aber natürlich auch ein Live-Chat-System direkt integrieren, sodass dann zu gewissen Uhrzeiten, wo der Chatbot merkt, okay, es ist jetzt ein Agent oder eine Agentin verfügbar, er entsprechend das Ganze dann direkt an einen Menschen übergibt. Das heißt, für den Nutzer ändert sich nichts, der ist immer noch ganz normal im Chatbot-Widget, aber er hat dann die Möglichkeit, mit jemandem direkt zu chatten, der dann wieder an den Chatbot rückübergeben kann, nachdem das Ganze gelöst wurde. Hier ist es aber so, dass das häufig einfach eine Challenge ist, die weder ressourcentechnisch noch von der Mindset so einfach umsetzbar ist, gerade auch im B2B-Kontext. Und deswegen entscheiden sich viele dafür, erstmal mit dem E-Mail-Takeover weiterzumachen, weil das Ganze dann sozusagen auch asynchroner starten kann. Aber klar, wenn ich die Möglichkeit habe und zu ausgewählten Uhrzeiten da auch MitarbeiterInnen rückstellen kann, die sich dann darum kümmern, macht es natürlich schon Sinn. Aber es gibt nichts Frustrierenderes, wie wenn der Chatbot an einen Live-Chat übergibt. Und dann dauert das hier wieder 15 Minuten, bis ich eine Antwort bekomme. Das geht halt nicht. Das heißt, ich muss die MitarbeiterInnen entsprechend schulen und die müssen dann auch am Start sein, auf dem Kanal direkt dann auch antworten. Und dann ist der Mehrwert auch wirklich gegeben.
Du hattest vorhin auch schon gesagt, euer System ist lernfähig und kann eben auch mit sprachlichen Ungenauigkeiten und Vielsprachigkeit umgehen. Das heißt, wenn jetzt jemand sich vertippt oder nur ungefähr das schreibt, dass er eben trotzdem erkennen kann, was damit gemeint ist oder auch wenn das in einer anderen Sprache eintippt, wie funktioniert das und wie genau ist so ein System? Also kann man da sagen, weiß ich nicht, wie viel Prozent der erkennt oder?
Ich versuche es mal auf der Tonspur zu erklären. Ich habe normal immer so eine Visualisierung. Ich nenne das den 1000-dimensionalen Raum. Und in diesem 1000-dimensionalen Raum sind alle möglichen Formulierungen, die ein Nutzer überhaupt an einen Chatbot stellen kann. Weil man kann ja per Freitext sozusagen alles fragen. Man kann sich jetzt vorstellen, in diesem Raum gibt es sozusagen wie so eine Art Wolken. Und diese Wolken stellen die Themen dar. Und diese Themen, wie zum Beispiel Ansprechpartner, Angebot, Reklamationen und so weiter, die werden jetzt angelernt mit so typischen Nutzeranfragen. Zum Beispiel, wie hoch sind die Kosten, wie viel kostet das, wie hoch sind die Preise und so weiter, wären jetzt typische Beispiele für das Thema Kosten, was dann so eine Wolke wäre. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie ich mein KI-Modell, wie ich diesen 1000-dimensionalen Raum trainiere, wenn ich es schaffe, diese Wolken in der richtigen Form, in der richtigen Position und in der richtigen Dichte zu kreieren, dann kann eben mein Chatbot alles verstehen, was mit dieser Wolke zu tun hat. Das heißt, man muss sich vorstellen, der Chatbot nimmt so eine Formulierung und transformiert die wie so eine Art Vektor in den 1000-dimensionalen Raum. Hört sich jetzt super kompliziert an, kann man sich aber einfach vorstellen. Der Chatbot schaut im Endeffekt, wo trifft die eingegebene Formulierung in meine Wolke rein. Wenn das jetzt sehr zentral in die Wolke trifft, dann bekomme ich direkt die Antwort. Beispielsweise frage ich, wie viel kostet das? Dann ist die Antwort, es kostet x Euro. Ja. Wenn ich jetzt aber frage, hey, lieber Chatbot, ich habe mir heute ein bisschen eure Webseite angeschaut und mich interessiert, wie viel das Ganze kostet, dann würde so eine Formulierung eher den Rand der Wolke treffen. Das heißt, der Chatbot wäre sich unsicherer, er hätte eine gewisse Confidence, also sagen wir mal 80%, und wenn er sich nicht so 100% sicher ist, ist es wie in einem natürlichen Gespräch, wenn ich was nicht richtig verstanden habe,
frag nochmal nach.
Ah, genau. Ja. Und das macht eben der Chatbot. Das meine ich mit dem Reassuring bei unserem System. Der fragt dann, meinst du oder meinen Sie damit, dass Sie mehr über die Kosten unseres Produktes erfahren möchten? Ja oder nein? Und wenn jetzt der Nutzer auf Ja oder Nein tippt, geht das wiederum als stärkendes oder als schwächendes Signal in das KI-Modell zurück. Und so werden dann diese Wolken sozusagen geschärft. Und das ist dann das wirklich Selbstlernende. Deswegen kommt es darauf an, wie ich die Wolken sozusagen trainiere, was mein Initialtraining ist und wie ich es dann schaffe, basierend auf den aus den ungenauen Formulierungen der Nutzer Ableitungen zu treffen, wie sich meine Wolken sozusagen schärfen. Und deswegen ist es so, dass viele der Formulierungen, auch wenn die sehr lang sind, auch wenn dort mehrere Absichten drin sind, wenn die umgangssprachlich formuliert sind, dass der Chatbot das nach der Rückfrage trotzdem dem richtigen Thema zuordnet. Und das ist so die Schwierigkeit des Ganzen. Deswegen ist die Antwort ja, es kann grundsätzlich dann auch anderes verstanden werden, aber irgendwo hört die Wolke halt auch auf. Wenn es dann zu komplex ist und wenn es zu wirr ist, dann kann der Chatbot irgendwann auch nicht weiterhelfen. Und darüber kriegt man aber so eine gewisse Priorisierung hin. Das heißt, manche Fragen, die ich dann direkt beantworten kann und bei anderen mit einem geringeren Confidence-Grad, kann ich nochmal über die Rückfrage dann ans passende Thema weiterleiten.
Und habt ihr eben so eine Art Prozentzahl oder so, oder wo ihr sagt, in x Prozent der Fälle liegt er richtig oder sowas, oder?
Ja, genau. Also ich muss ehrlich sagen, im B2B-Bereich ist die Automatisierung schon ein bisschen geringer als in einem B2C-Bereich, einfach aufgrund der Komplexität der Fragen. Wenn wir jetzt so einen klassischen E-Commerce-Shop haben, zum Beispiel ist ein Kunde von uns Cyberport oder Rose Bikes oder so Broker haben wir auch als Kunden, wie zum Beispiel Smart Broker. So beim Livegang des Chatbots auf so einer hochfrequentierten Seite mit über 100.000 Website-Besucher im Monat bist du direkt am Anfang so bei über 50% und nach 2-3 Monaten irgendwo zwischen 70-80%. So, das ist die Journey, die du hinbekommst. Das heißt, dass der Chatbot einfach direkt von Anfang an einen Großteil der Fragen direkt fallabschließend lösen kann und dadurch direkt für eine Entlastung im Service sucht. Im B2B-Bereich ist es meistens so, dass man ungefähr so bei 25% startet, Automatisierungsgrad. Das heißt, eine von 4 Fragen werden vom Chatbot vollabschließend gelöst und mit der Zeit kann der Chatbot dann auch bis zu 50% kommen, aber man ist da einfach von der Automatisierung insofern beschränkter, weil häufig, nicht immer, aber häufig eben die Natur der Fragen viel unterschiedlicher sind und viel komplexer sind und deswegen kann ich dann direkt am Anfang ein Stück weit weniger automatisieren, als es jetzt in einem typischen B2C-Case der Fall ist.
Und du hattest vorhin im Eingangsgespräch auch gesagt, es liegt natürlich auch daran, dass viele B2B-Websites noch viel zu wenig Web-Traffic haben. Das heißt, er hat nicht genug Lernmaterial. Und dann sagen B2B-Unternehmen, ja, dann lohnt sich das für mich ja gar nicht. Ist dann die Frage, ja, wer ist die Henne, wer ist das Ei? Muss man nicht sagen, richtig, ja, vielleicht solltest du auch mal mehr Web-Traffic haben, oder?
Auf jeden Fall, genau. Also das Grundproblem im B2B-Bereich ist, und das sage ich auch in jedem Gespräch und sage ich jetzt auch im Podcast ganz offen, wenn es weniger als 1000 unique Website-Besucher im Monat auf der Seite gibt, dann braucht das Unternehmen keinen Chatbot. Weil maximal 5% der Website-Besucher werden in so einen Chatbot konvertieren und bei 1000 Leuten sind das dann 50 Unterhaltungen. Dann habe ich 50 Unterhaltungen in dem Chatbot, wo der Chatbot 25% oder vielleicht sogar 50% automatisiert. Das sind halt dann irgendwie 15 bis 25 automatisierte Unterhaltungen und dafür könnte ich dann auch einfach einen Mitarbeiter rückstellen, der sich dann in so ein paar Chats kümmert und das ist halt genau diese Dynamik. Das heißt, ich muss mir halt überlegen, okay, gibt es denn in meinem Unternehmenskosmos wirklich hochfrequentierte Seiten, die im guten vierstelligen Bereich mindestens liegen, wo vielleicht auch einige wiederkehrende Fragen kommen. Das kann von verschiedenen Zielgruppen sein, aber da gibt es viele erfolgreiche Cases, bei denen das so ist. So einer unserer Cases war zum Beispiel Dräger, Medizintechnikunternehmen, die das im Facebook Messenger implementiert haben. Wir haben dann, und so sind wir auch in Kontakt gekommen, auch Geberit als Kunden, die sehr viel im B2B2C-Bereich anbieten. Das heißt, die verkaufen eigentlich an Händler, aber bekommen trotzdem viele Fragen von den Endkunden. Und es gibt schon viele spannende Use Cases auch in einem B2B-Umfeld. Aber wenn der Website-Traffic zu gering ist, dann brauche ich keinen Chatbot, weil ich nichts automatisieren kann.
Ja, gut auf den Punkt gebracht. Insofern, das ist eine super Formel, mit der jeder arbeiten kann. wo man dann weiß, okay, wann kann sich das lohnen. Du hattest vorhin auch schon das AI Dreaming angesprochen, ein poetisches Marketing-Wort von euch, dass euer System eben auch in der Lage ist, nach einer Weile, wenn es eben gelernt hat, auch selber Vorschläge zu machen, sag ich mal, was noch mit aufgenommen werden könnte. Ist das, sag ich mal, nur was euer Tool jetzt kann, oder ist das eigentlich ein Standard, was viele Chatbots können?
Also in der Art und Weise, wie wir das machen, würde ich das definitiv als USP betrachten. Darauf haben wir uns jetzt in den letzten 5 Jahren schon fokussiert, dass dieser Chatbot einfach nicht nur so dazulernt über diese Rückfragen, sondern dass er auch eigenständig Vorschläge generiert für neue Themen. Und ich hatte ja vorher diese Einführung gemacht in den 1000-dimensionalen Raum, und jetzt kann ich mir vorstellen, in diesem Raum sind jetzt viele verschiedene Wolken, und ich habe diesen Chatbot schon initial aufbereitet und angelernt. Jetzt gibt es ähnliche Formulierungen, die alle zu keiner bisherigen Wolke passen. Und diese Formulierungen, die treffen sozusagen alle an einen ähnlichen Ort in diesem 1000-dimensionalen Raum. Und was jetzt die KI macht, ist, dass sie erkennt, dass die Formulierungen, dass die Vektoren sozusagen sehr eng beieinander sind, und dann generiert die wie so eine Art Cluster, wie ein Vorschlag für eine neue Wolke, die dann sozusagen noch ausgegraut ist, aber das wird dann freigeschaltet, und diese neue Wolke, diesen Vorschlag kann ich dann annehmen und mit der passenden Antwort hinterlegen. Und das ist halt super powerful, weil es ermöglicht, mit wenigen Themen erstmal zu starten und die Nutzer bestimmen zu lassen, welche Themen noch relevant sind. Und dann kommen sozusagen gerade am Anfang, in den ersten Wochen halt immer mehr Themen rein. Das heißt, ich habe am Anfang weniger Komplexität, kann eben mit Standardthemen, wir haben auch viele Branchenvorlagen, auch gerade aus der Industrie, relativ schnell starten mit einem unkomplizierten Setup. Und dann lernt das System halt über diese Nutzeranfragen mit dazu. Und dann werden die Wolken immer filigraner und es kommen immer mehr Inhalte mit dazu. Und so kann dann der Automatisierungsgrad auch entsprechend in den ersten 3 Monaten im Durchschnitt um 25% gesteigert werden. Aber das ist wirklich so eines der spannendsten Features und bringt mir natürlich neben den Vorteilen der Automatisierung auch die Insights, über die ich vorher gesprochen habe, weil ich nicht nur sehe, was ist denn das Thema, das vorgeschlagen wurde, sondern auch, welche Formulierungen haben die KI dazu inspiriert, dieses Thema als Vorschlag entsprechend auszuspielen. Und ich sehe das auch in der Frequenz, im Zeitverlauf, und dann ist es halt sehr spannend, was sich da für Erkenntnisse ergeben und dass dann manche Themen, an die ich noch gar nicht gedacht habe, noch eine besondere Relevanz haben.
Ja, das ist ein super spannender Punkt, weil gerade bei diesen technisch orientierten Industrieunternehmen neigt man ja sonst zum Perfektionismus. Da kann ich mir vorstellen, dass du sonst erstmal 3 Jahre mit einer Arbeitsgruppe da sitzen würdest und die sich den perfekten Fragebogen sozusagen ausdenken und nicht wirklich vom Fleck kommen. Und hier hast du ja schön beschrieben, dass man hier genau den anderen Weg gehen kann und agil starten kann und das System Richtig. Einen dabei unterstützt, ne?
Genau, und was mir dazu gerade einfällt, ist folgender Punkt. Gerade auch bei Geberit war man sich am Anfang sehr unschlüssig, ob man die Kosten von, also die bieten Dusch-WCs an, ganz lustig, ob man die Kosten von so einem Dusch-WC in dem Chatbot präsent machen sollte. Und man hat halt gemerkt, durch dieses Streaming-Feature, dass die Kosten eines der am häufigsten angefragten Themen war. Aber man war sehr zögerlich damit, hatte das erst nicht als Thema. Dann hat man eine sehr generelle Antwort formuliert und dann hat man gemerkt, okay, wir müssen hier mehr Mehrwert bringen. Und ich glaube, dass es bei vielen B2B-Unternehmen einfach eine sehr hohe Komplexität gibt durch die Produktpalette, durch die Komplexität der Lösung. Aber alle wollen eigentlich immer wissen, wie viel das Ganze kostet. Und deswegen, was wir zum Beispiel auch in unserem eigenen Chatbot machen auf der Webseite, es gibt halt einen Intent zu, was kostet ein Chatbot? Und ich bekomme jetzt sozusagen in der Antwort nicht direkt die kompletten Kosten ausgespielt, sondern ich bekomme eine grobe Einschätzung und dann ist es ein Vorqualifizierungsformular, wo ich entsprechend dann eine Kostenanfrage abgeben kann und dann kommt eben entsprechend ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin auf jemanden zu, der dann diesen Kosten angefragt hat. Und das ist so ein einfacher Use Case, dass ich im Endeffekt bei fast jedem B2B-Unternehmen jetzt sagen kann, hey, wenn es jetzt einen Chatbot gibt auf der Seite, dieser Chatbot schlägt vielleicht sogar proaktiv dieses Thema Kosten vor, dann klickt der Website-Besucher da drauf, bekommt schon mal vielleicht eine grobe Einschätzung und wird dann eben vom Chatbot konvertiert mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer und zack, habe ich meinen Lead. Und das ist halt die Art und Weise, wie ich sozusagen im B2B-Umfeld das ganze Thema Chatbot auch einsetzen kann. Das muss nicht immer komplex mit KI und Sprachverständnis sein, sondern es kann eben auch solche simplen Use Cases sein, die gerade bei uns auch sehr effektiv sind.
Ja, das ist auch ein spannender Use Case, weil hatten wir uns im Vorgespräch auch ja kurz drüber unterhalten über die Veränderungen der B2B-Buyer-Journey und dass immer mehr Buyer eben autark online recherchieren wollen. Und da ist Pricing ist auch so ein neuralgischer Punkt, weil die meist B2B-Unternehmen eben die nicht öffentlich machen wollen, ne, weil sie sich halt da Spielraum behalten wollen, während die Kunden wiederum wollen genau diese Preistransparenz haben und da ist das vielleicht ein guter Mittelweg, ne, den du da gerade beschrieben hast. Ne?
Genau, und ich sage auch nicht, dass jetzt jeder seine Preise in den Chatbot reinschreiben muss, aber es muss halt irgendwie dieser Intent, also dieses Verlangen des Nutzers, befriedigt werden. Und manchmal hat das nichts mit einer Nicht-Transparenz zu tun, sondern es ist halt wirklich abhängig von dem Kunden, wie viel das mein auch, Produkt ja. oder meine Dienstleistung sozusagen kostet. Aber ich kann dann sozusagen im Chatbot die Vorqualifizierung machen. Wir könnten zum Beispiel fragen, in wie vielen Sprachen soll der Chatbot online sein, auf welchen Kanälen soll das implementiert sein, wie schnell soll das online gehen. Und dann hast du halt darauf basierend eine andere Kostenkalkulation, die du dann halt direkt in der Follow-up-E-Mail mitgeben kannst. Und hast du direkt einen Touchpoint, bist sozusagen in der Konversation und hast halt deinen Website-Besucher in jemanden konvertiert, der sich mit dir als Unternehmen zuerst über den Chatbot und dann in der Person direkt unterhalten hat. Und das ist halt schon eine super spannende Journey.
Wie aufwendig ist denn die Implementierung eines solchen Systems? Also wie lange dauert es, bis so ein Bot gemeinsam mit dem Kunden trainiert ist, jetzt vor allem im B2B-Bereich? Du hattest jetzt vorhin so gemeint, ja so 3 Monate oder so. Also bis er, sag ich mal, einen höheren Automatisierungsgrad erreicht. Und wie geht er bei der Implementierung vor? Also wie fängt man da an?
Das Ganze startet immer mit einem Onboarding, mit unserem Customer Success Management Team, wo der Chatbot gemeinsam aufgesetzt wird, basierend auf den Standardvorlagen und den individuellen Themen. 14 Tage später, im Durchschnitt, geht der Chatbot dann online auf dieser Seite. Und nach dem Onboarding bis zum Go-Live werden im Endeffekt diese Antworten hinterlegt. Der Gesamtaufwand, den ich brauche, um diese Antworten zu hinterlegen, sind so ungefähr 3 Personentage. Das heißt, es sollte einen Chatbot-Writer geben, der sich dann darum kümmert und der diese Inhalte des Chatbots einmal ausarbeitet. Aber that's it. Danach, wenn der Chatbot online ist, habe ich jemanden, der sich dann eben kontinuierlich darum kümmert, ungefähr so mit 1 Tag pro Monat. Aber das ist im Endeffekt so der Aufwand. Ich muss natürlich den Chatbot noch dann auf die Webseite einbinden, aber es ist ein 2-Zeiler-Code und das ist so der Gesamteffort, den ich reinstecken muss. Also Onboarding bis Go-Live, 14 Tage, Zeitaufwand beim Kunden, ungefähr 4-5 Tage im Setup und 1 Tag pro Monat.
Das heißt, es machen sich das vielleicht viele Leute viel zu groß in ihrem Kopf, dass sie denken, oh Gott, jetzt muss ich ein Chatbot einführen und eigentlich ist es viel einfacher, als viele denken?
Das Thema an sich regt immer zu Komplexität an und man denkt, dass das Ganze irgendwie einen 6-stelligen Betrag kostet und irgendwie 2 Jahre Implementierungsdauer hat. Aber wenn man sich halt mal wirklich auf die Use Cases beschränkt, die für den Nutzer relevant sind und gerade mit solchen Herangehensweisen arbeitet, wie ich es beschrieben habe, dass man zum Beispiel die Kosten schon mal proaktiv vorschlägt und sich diesen Standardvorlagen bedient. Und wir haben natürlich auch jetzt Erfahrung aus den letzten 5 Jahren in dem ganzen Industriebereich mit anderen Unternehmen, dann ist das Ganze sehr unkompliziert möglich. Und das ist auch meine tägliche Aufgabe und auch meine Leidenschaft, diese Komplexität dem ganzen Thema zu nehmen und das so ein bisschen zu entzaubern. Wir haben jetzt auch viel über KI gesprochen und so der 1000-dimensionale Raum ist so das höchste der Gefühle, wenn es um die Tiefe in der ganzen Materie geht. Aber wenn ich das einmal verstanden habe, wie das zusammenhängt, wie ich diese Themen trainiere, dann ist das ganze Thema echt easy umsetzbar und ich habe halt direkt einen anderen Servicekanal und eine andere Servicequalität, die ich entsprechend den Leuten geben kann. Und deswegen machen sich sehr viele, wie wir das natürlich auch gerne auch immer in Deutschland machen, das zu komplex und sie haben halt Angst. Und sie haben Angst, das ist ja noch nicht perfekt genug und der Chatbot, der kann ja noch nicht alles. Und wie soll das denn auf meine Kunden wirken, falls die dann mal eine Frage reinschreiben und der Chatbot kann das nicht. Aber hey, wenn ein Kunde eine Frage reinschreibt und der Chatbot weiß nicht die Antwort, hast du gleichzeitig die Möglichkeit, das entsprechend an einen Menschen weiterzuleiten und hast deinen nächsten Lead generiert. Und so hängen halt die Sachen zusammen. Und das wird nicht, das ist nicht, wie gesagt, das Allheilmittel für alles und man wird nicht alles beantwortet bekommen. Und es kann auch mal sein, dass es eine negative Experience gibt, aber es ist alles besser. Alles in dieser Welt ist besser, als dass ich den Nutzer ins Impressum gehen lasse und in irgendein Kontaktformular es dann 17 Felder gibt, die der Nutzer ausfüllt, Vorname, Nachname, Straße, Stadt, Land, Geburtstag und sonst was und der Kunde dann noch 2,5 Tage wartet, das ist wirklich der Durchschnitt bei deutschen B2B-Unternehmen, die lassen ihre Kunden, die kaufen wollen, 2,5 Tage warten, bis sie eine Antwort bekommen und das geht einfach nicht. Und warum sollte ich dann nicht mal so ein Chatbot implementieren, um zumindest dieses Mysterium aufzugliedern und dem Nutzer einen direkten Zugang zu ermöglichen? Und deswegen, das ist halt die Krux an der Sache.
Okay, also du kriegst jetzt mindestens 10.000 Kundenanfragen nach dem Podcast. Aber ist auch immer mein Punkt, weil ich glaube, der Vergleich hinkt, weil dann eben gesagt wird, ja, was soll denn die Kunden dann denken, wenn da vielleicht mal keine oder eine falsche Antwort kommt? Der Unterschied ist ja nur, dass alle, die bisher von der Website abspringen, da wird halt nicht gemessen. Also
Richtig.
Die sind alle frustriert, nur weiß es keiner, ja, warum sie frustriert sind oder so. Und der Chatbot macht das halt transparent und dann sagen die, ja, das geht ja gar nicht, dass denen keiner die Antwort, ja, bisher gibt denen auch keiner eine Antwort, nur ihr wisst es nicht, ja.
Richtig.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, ne?
Ja.
In Deutschland, wo wir schon bei Komplexität und Schwierigkeiten sind, ist auch Datenschutz ein großes Thema, gerade bei B2B-Unternehmen. Wie sieht es da bei Chatbots aus? Was passiert denn mit den Inhalten der Konversation? Also wo werden denn die Daten gespeichert?
Ja, also super wichtiges Thema. Wir haben das jetzt auch in den letzten 5 Jahren, dürften wir das auch bei uns weiterentwickeln. Gibt mittlerweile da super viele verschiedene DSGVO-Features mit automatischer Löschung, mit Anonymisierungsfeature und so weiter, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und wir hatten für eine lange Zeit immer ein System gefunden, wie wir den Serverstandard gewährleisten konnten, dass der sozusagen innerhalb der EU ist. Aber durch GRIMS 2 und so weiter wurde das ganze Thema ja jetzt immer prekärer und man musste halt immer mehr auch schauen, dass man, obwohl der Serverstandard in Deutschland ist, man trotzdem keine US-Hosting-Anbieter sozusagen nutzt. Und das war eben bei uns vormals AWS mit Amazon. Und wir haben jetzt ein neues Setup, gemeinsam mit Hetzner und OVH. Die sind beide deutsche Anbieter. Und deswegen kann jetzt seit 2022 dort vollständig das Ganze mit deutschen Anbietern abgedeckt werden. Die ganzen Daten, die verarbeitet werden, sind entsprechend dann auf deutschen Servern gehostet von Anbietern, die auch in Deutschland liegen. Und dann gibt es eben immer so einen individualisierten AVV, wo die ganzen technisch-organisatorischen Maßnahmen aufgeschlüsselt sind. Wie gesagt, dann die Features, die ich gerade angesprochen habe. Und damit haben wir mittlerweile echt in sehr schwierigen Datenschutz sage ich mal, Gebieten trotzdem es geschafft, dass die Lösung ohne Probleme angeführt wurde. Aber ich muss mir das eben bewusst machen, dass es einen Prozess gibt, dass ich das mit dem Datenschutzbeauftragten einmal durchgehen muss, dass ich diese AVV-Verträge entsprechend brauche und eben einen Hinweis in den Datenschutzbedingungen. Aber ansonsten, genau, kann das zumindest mit uns, mit MoinAI, so umgesetzt werden. Gibt natürlich da ja viele verschiedene Varianten, wie dann so ein Hosting realisiert wird. Und da muss ich mir dann eben entsprechend immer das genauer anschauen. Auch wenn jetzt nicht Chatbot relevant wäre, sondern erstmal Live-Chat, ist es halt einfach wichtig, sich einen Anbieter zu suchen, der entsprechend in Deutschland sitzt. Ich kann zum Beispiel als Live-Chat-Anbieter Userlike empfehlen aus Köln. Die bieten eben eine sehr, sehr coole Lösung, um eben direkt einen Live-Chat anzubieten. Und darauf sollte ich eben immer achten. Ist das Unternehmen an sich in Deutschland ansässig, und sind eben die Subdienstleister, die für Hosting verantwortlich sind, auch europäisch angesiedelt?
Und du hast vorhin auch schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, Deutschland ist kein so einfaches Pflaster, was B2B-Markt und Chatbots anbelangt. Wo siehst du da die großen Hürden? Warum zögern da viele noch?
Man nennt das immer so schön die German Angst, aber es
Ja.
gibt sozusagen einfach eine große Skepsis gegenüber Neuem und die Angst, irgendwas zu machen, was ein Fehler sein könnte. Ich glaube, das haben wir einfach auch, weil uns das von der Schule früher so mitgegeben wurde. Und das gab ja früher dann eine noch schlimmere Fehlerkultur als jetzt. Aber ich habe irgendwie Angst, einen Fehler zu machen. Und es gibt eben wenige, die den Mut haben und die Pioniere sind und mit einer neuen Technologie die Chance haben, die Kundenkommunikation der Zukunft zu gestalten. Es ist immer sehr inspirierend, solche Personen in Unternehmen zu finden, die eben mutig sind, die diesen Schritt vorangehen und die dann eben so eine Technologie möglich machen. Aber du musst dann mit deinem Namen dafür einstehen. Du musst im Unternehmen die Geschäftsführung abholen, manchmal den Datenschutz und so weiter. Und das ist halt häufig einfach eine Sache, wo viele sich zu schade sind, aus ihrer Komfortzone rauszukommen und dann später eine Kritik irgendwie einzustecken. Und genau diese Angst vor Fehlern führt natürlich dazu, dass viele dann eben beim Status quo stehen bleiben und eben kein Fortschritt möglich ist. Und deswegen freue ich mich immer, Leute davon zu inspirieren, da mal einen Schritt weiter zu gehen und zu machen und dann einfach auch über die Ergebnisse zu argumentieren und nicht so sehr über die Ängste.
Sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das Datengetriebene kann uns da auf jeden Fall helfen und du bist auf
Ja.
jeden Fall gut unterwegs auf deiner Aufklärungsmission. Letzte Frage. Wie sieht denn der Botmarkt aus? So, in Deutschland hast du irgendwelche Zahlen oder weißt du, wie viele B2B-Unternehmen in Deutschland überhaupt Bots einsetzen, also ungefähr? Und was meinst du, wo wird die Reise hingehen?
Ja, also ich bin jetzt schon mittlerweile seit 2015 mit dem ganzen Chatbot-Thema unterwegs und damals waren so diese allerersten Use Cases so von der Lufthansa und der Telekom, die ersten waren, die sich dem Thema sozusagen angenähert haben. Die haben dann klassischerweise mit so typischen NLP-Systemen gestartet, wie zum Beispiel so einem IBM Watson und haben dann versucht, ganze Abteilungen darum aufzubauen mit ITlern, die im Endeffekt so eine Lösung dann versucht haben, selber zu kreieren. Und das war halt damals immer super schwierig und hat sich dann über mehrere Jahre gezogen und deswegen ist halt eine relativ hohe Frustration zu dem Thema sozusagen aufgekommen. Und dann gab es halt sozusagen immer mehr Anbieter, die die Problematik erkannt haben und die verschiedenen Lösungen rund um das Thema Chat und Chatbot auf den Markt gebracht haben. Und so kam es dazu, dass dann so langsam 2018, 2019 so immer mehr Unternehmen auch auf den Zug aufgesprungen sind. Natürlich im ersten Schritt die B2C-Unternehmen. Und genau die gleichen Entwicklungen, die ich im B2C-Markt sehe, kommen eben immer ein paar Jahre später im B2B-Markt genauso zum Tragen. Aber es hängt halt, sag ich mal, von der Innovationskultur ab, wie schnell das Ganze dann geht. Und deswegen ist es jetzt gerade zu dem Prozent, zu dem Moment so, du hast mich auch vorher gefragt, wie viel Prozent eurer Kunden sind im B2B-Bereich, ist gerade maximal 10% der Kunden, die dort aktiv sind. Und deswegen, ich kann ja keine Zahlen nennen, wie aber viele das
vielleicht machen. Ist es repräsentativ gibt, ungefähr, ne?
Genau, es gibt halt irgendwie immer so Piloten und man macht mal irgendwie, aber niemand traut sich so richtig. Und genau, gibt halt so die paar Cases, die dann erfolgreich sind, die gut laufen, wo man dann auch gemeinsam auf der OMR oder so das Ganze dann vorstellt. Hatte ich auch mit Dräger gemeinsam einen Vortrag oder jetzt auch mit Giberit dann den Vortrag in Würzburg, als es noch vor Ort Veranstaltungen gab. Und genau, das sind also die Cases, die funktionieren. Aber insgesamt ist das Thema schon noch sehr rar und haben wenige Unternehmen den Mut, im B2B-Umfeld das Ganze umzusetzen. Aber genau, im B2C-Umfeld ist es aktuell nicht mehr wegzudenken und da rennen uns die Leute die Hütte ein.
Das heißt, dein Ausblick heißt, wird auf jeden Fall kommen, man weiß nur nicht, wie schnell.
Wird auf jeden Fall kommen. Es ist halt wichtig, dass wenn ich jetzt so einen Chatbot im B2B-Umfeld einsetze, der Use Case passt und bei vielen passt er einfach nicht. Deswegen sollte ich auch nicht auf Krampf versuchen, einen Chatbot der Technologie willen einzusetzen, sondern ich muss halt einen Chatbot wirklich einsetzen, damit er meinen Nutzern hilft und ich mehr Insights bekomme. Und wenn ich diese Herangehensweise wähle, dann glaube ich, dass es für jeden auch jetzt schon relevant ist, mit einem Chatbot schon online zu gehen, wenn ich eben den passenden Traffic auf der Seite habe. Aber genau, es wird jetzt halt noch ein bisschen Zeit dauern, bis sich das mehr etabliert, bis andere vorangehen. Und sobald dann der erste Konkurrent in der Branche das gemacht hat, dann mache ich das halt auch.
Aber, dann geht's los, das stimmt, ja. Das wird immer geguckt.
Richtig. Also sobald ich irgendwie einen Case zeigen kann, ja, das haben die schon gemacht, genau gleicher Case, genau gleiche Branche, so dann alles easy. Aber halt dieser erste Schritt zu machen, der erste zu sein, der dann mutig ist, das ist halt immer das Ding.
Ja, und dann kommt das Fear of Missing Out.
Richtig.
Dann geht's los, ne? Ist ja bei Social Media war das ja auch, hat ja auch ewig gedauert, bis die B2B-Unternehmen da aufgesprungen sind.
Ja.
Ja, war sehr interessant und ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht im B2B-Bereich. Wenn wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren wieder unterhalten, also gerne vorher, aber im Podcast meine ich, wie dann der Stand ist, ob sich da was getan hat.
Cool. Ja, ich danke sehr gerne. Hat echt Spaß gemacht, war ein sehr, sehr cooler Austausch. Danke für deine gute Führung durchs Interview und die spannenden Fragen. Und wer will, kann sich im Nachgang sehr gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen. Dort berichte ich immer ganz aktiv zu dem Thema und freue mich über jeden Austausch, der daraus folgt. Und dir ganz, ganz herzlichen Dank, Marc.
Sehr gerne, bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.